Herzlich willkommen bei Willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin, Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und ja, auch die Zukunft des Geldes. Heute wollen wir mal eintauchen, was Bitcoin eigentlich so besonders macht. Diese Idee, so eine Art stille Revolution. Stell dir vor, ein Geld, das niemandem gehört, also keiner Regierung, keinem Konzern, das war ja die Grundidee 2009. Heute ist es, glaube ich, viel mehr als nur digitales Geld. Es ist irgendwie ein Symbol für Unabhängigkeit. Lass uns das mal genauer anschauen. Was macht Bitcoin so anders und warum reden eigentlich alle drüber?
Ja, genau. Um das zu verstehen, müssen wir wahrscheinlich ins Jahr 2008 zurückschauen. Da war die Finanzkrise, ja. Banken wanken, Staaten mussten eingreifen. Das ganze Vertrauen war irgendwie weg. Und genau da taucht dann jemand auf unter diesem Pseudonym Satoshi Nakamoto und veröffentlicht dieses Papier, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Die Vision dahinter war schon radikal damals, Geld direkt von Mensch zu Mensch schicken, also ganz ohne Banken dazwischen. Und die Sicherheit, das war das Neue, sollte nicht auf Vertrauen in Institutionen basieren, sondern auf reiner Mathematik der Blockchain eben. Das war sozusagen der Startschuss für etwas völlig Neues.
Okay, lass uns diesen Kernbegriff mal packen. Dezentralität, das hört man ja ständig. Was heißt das denn genau? Also anders als jetzt Euro oder Dollar, die ja von Zentralbanken kontrolliert werden, läuft Bitcoin, so wie ich das verstehe, auf einem riesigen Netzwerk, tausende Computer weltweit. Es gibt keine zentrale Stelle, keinen Chef sozusagen, der den Geldhahn auf- oder zudrehen kann. Oder der sagen kann, diese Transaktion blockieren wir jetzt.
Genau. Und das ist das Faszinierende daran. Diese Struktur schützt eben vor Zensur und auch vor staatlicher Einmischung. Und, ganz wichtig, sie schützt vor Inflation. Das ist ja ein Kernelement. Es können niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geschaffen werden. Das ist fix. Diese absolute Begrenzung, die ist im Code festgeschrieben, da kann niemand dran rütteln.
Ja, und hier wird's wirklich interessant, finde ich. Diese Knappheit, diese feste Grenze, das macht Bitcoin für viele zu einer Art digitalem Gold.
Genau der Vergleich wird oft gezogen.
Ja, selten, potenziell wertvoll, aber eben digital. Und dadurch schnell und global übertragbar. Das ist schon anders als bei physischem Gold.
Und die Technologie dahinter, die Blockchain, das ist ja im Grunde ein öffentliches digitales Kassenbuch, kann man sich so vorstellen. Jede Transaktion wird in einem Block gespeichert und dann quasi wie eine Kette an den vorherigen Block drangehängt.
Angekettet, daher der Name Blockchain.
Richtig. Und diese Kette, die kann nachträglich nicht verändert werden. Das ist der Clou. Sie ist kryptografisch gesichert und für jeden einsehbar. Komplett transparent.
Und das löst ja dieses alte Problem bei digitalem Geld. Wie verhindert man, dass jemand denselben digitalen Euro oder hier eben Bitcoin zweimal ausgibt? Das berühmte Double Spending Problem.
Exakt.
Die Blockchain macht das halt transparent und nachprüfbar. Und zwar ohne, dass man einer Bank vertrauen muss. Du könntest theoretisch selbst jede einzelne Transaktion überprüfen, bis ganz zum Anfang zurück.
Mhm.
Das ist schon ziemlich revolutionär, oder? Dieses Vertrauen ohne Mittelsmann.
Absolut. Und deshalb sehen viele Leute und wie du sagtest auch immer mehr Firmen Bitcoin gar nicht primär zum Bezahlen im Alltag, sondern eben als Wertspeicher. Warum?
Ja, warum?
Naja, wegen dieser Knappheit, die wir schon hatten und weil es eben unabhängig ist von staatlicher Geldpolitik, von Entscheidungen einer Zentralbank.
Gerade in Ländern mit hoher Inflation oder instabilen Währungen, Venezuela wird oft genannt, Türkei, Argentinien, da sehen Menschen darin ja wirklich eine Möglichkeit, ihr Erspartes vor der Entwertung zu schützen. Das ist dann keine Spekulation mehr, sondern fast schon Notwendigkeit.
Ja, das ist eine ganz andere Perspektive. Aber es geht ja inzwischen weiter. Selbst große institutionelle Investoren fangen an, Teile ihres Vermögens in Bitcoin abzusichern. Die sehen das als eine Art Gegenpol zum traditionellen Geldsystem, wo Geld ja über die Zeit an Kaufkraft verliert. Bitcoin ist dagegen deflationär angelegt oder zumindest nicht inflationär im klassischen Sinne.
Wenn wir das jetzt mal auf eine größere Ebene ziehen, die gesellschaftliche Dimension, Bitcoin ist ja mehr als nur Code und Kursschwankungen.
Definitiv. Es geht auch um gesellschaftliche Aspekte. Ein wichtiger Punkt ist der Zugang. Es ermöglicht Menschen Zugang zu einem globalen Finanzsystem, selbst wenn sie kein Bankkonto haben. Die sogenannten Unbanked.
Stimmt, das ist ein Riesenpunkt.
Oder auch in Ländern, wo der Kapitalverkehr stark eingeschränkt ist. Es ist ein Weg, Grenzen zu überwinden.
Und für viele ist es halt auch ein Werkzeug der Selbstbestimmung, die Kontrolle über das eigene Geld zurückgewinnen. In autoritären Staaten wird es ja teilweise genutzt, um Zensur zu umgehen.
Mhm.
Oder um Aktivisten zu unterstützen, wenn normale Bankwege gesperrt sind.
Ja, und nicht zu vergessen, was das alles ausgelöst hat. Diese ganze Innovationswelle. Dezentrale Finanzen, also DeFi, NFTs, auch wenn die gerade etwas ruhiger sind. Und eben auch schnellere Zahlungsnetzwerke auf Bitcoin selbst, wie das Lightning-Netzwerk.
Genau, Bitcoin steht ja nicht still. Das Lightning-Netzwerk zum Beispiel, das macht ja kleine Zahlungen blitzschnell und super günstig.
Richtig, das ist eine wichtige Weiterentwicklung für die Skalierung.
Und es wird ja ständig weitergearbeitet. An Skalierung, an besserer Privatsphäre. Und ja, auch dieses Thema Energieverbrauch beim Mining wird ja heiß diskutiert und angegangen.
Ja, da tut sich was. Immer mehr Miner setzen auf erneuerbare Energien oder nutzen Energie, die sonst ungenutzt bliebe. Das Bild ist da differenzierter geworden.
Das wirft natürlich Fragen auf, die sich viele stellen. Zum Beispiel, was macht Bitcoin eigentlich einzigartig? Es gibt ja tausende andere Kryptowährungen.
Ja, gute Frage. Kurz gesagt, es war die erste. Das gibt ihm einen enormen Vorsprung. Es ist die bekannteste, die mit Abstand sicherste durch die höchste Rechenleistung im Netzwerk und vor allem die am weitesten dezentralisierte. Es gibt keine zentrale Firma dahinter, keinen CEO.
Ah ja.
Dieser Ruf als digitales Gold und als Wertspeicher, der ist bei Bitcoin einfach unerreicht.
Eine andere häufige Frage, die immer wieder kommt: Warum gerade 21 Millionen Stück? Gibt's da einen tieferen Grund?
Also, das war eine Designentscheidung von Satoshi Nakamoto. Man weiß nicht genau, warum exakt 21 Millionen, aber das Ziel war klar. Absolute Knappheit schaffen, um Inflation von vornherein auszuschließen. So ähnlich wie bei Edelmetallen, die ja auch nicht beliebig vermehrbar sind.
Okay, also Vorhersehbarkeit und Vertrauen in den Wert dadurch.
Genau das.
Okay, aber dann die Sicherheitsfrage. Wie sicher ist das Ganze wirklich? Man hört ja immer von Hacks.
Ja, das muss man unterscheiden. Das Bitcoin-Netzwerk selbst, also das Protokoll, die Blockchain, das ist extrem sicher. Das wird durch Kryptographie und die immense Rechenleistung aller Miner weltweit geschützt. Ein erfolgreicher Angriff auf dieses Kernprotokoll gilt als praktisch unmöglich und wäre auch ökonomisch total unsinnig.
Aber die Hacks?
Die Hacks, von denen man hört, die betreffen fast immer Drittanbieter, also Börsen oder schlecht gesicherte Wallets von Nutzern. Das ist nicht das Netzwerk selbst, sondern die Schnittstellen oder der Nutzerfehler.
Verstehe. Und was ist mit Verboten? Kann eine Regierung Bitcoin nicht einfach abschalten?
Nein, das ist ja der Kern der Dezentralität. Es gibt keinen zentralen Server, keinen Knopf zum Ausdrücken. Selbst wenn einzelne Länder es verbieten oder stark regulieren, das globale Netzwerk läuft einfach weiter.
Solange irgendwo Leute die Software laufen lassen.
Genau. Ein weltweites, effektives Verbot ist kaum vorstellbar.
Noch eine wichtige Frage. Ist man bei Bitcoin-Zahlungen anonym?
Nicht ganz. Man spricht von Pseudonymität.
Okay, was heißt das?
Deine Bitcoin-Adresse ist erstmal nicht direkt mit deinem Namen verknüpft. Soweit, so gut. Aber alle Transaktionen sind öffentlich und für immer in der Blockchain einsehbar. Wenn deine Adresse also irgendwann mal mit deiner echten Identität in Verbindung gebracht wird, zum Beispiel beim Kauf auf einer Börse mit Identifizierungspflicht,
dann kann man theoretisch alles nachverfolgen.
Potenziell ja. Es gibt zwar Methoden, die Privatsphäre zu erhöhen, aber komplette Anonymität ist nicht der Standard. Es ist eher transparent.
Und wie beeinflusst das alles das alte Finanzsystem? Die Banken? Die Zentralbanken?
Naja, es stellt deren Rolle schon fundamental in Frage. Bitcoin zeigt ja, Geld und Vertrauen können auch dezentral funktionieren. Langfristig könnte das Druck erzeugen, mehr Transparenz fordern, vielleicht auch mehr Effizienz im alten System. Oder es etabliert sich einfach als eine anerkannte Alternative, ein paralleles System.
Okay, die Millionen-Dollar-Frage zum Schluss. Wird Bitcoin in Zukunft noch wichtiger?
Also wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, deutet vieles darauf hin. Die Akzeptanz wächst stetig. Immer mehr Menschen, aber auch Unternehmen und sogar einige Staaten erkennen den Wert.
Den Wert eines unabhängigen, globalen, knappen, digitalen Geldes?
Genau. Es ist längst kein reines Nischenexperiment mehr. Es ist eine globale Bewegung geworden.
Also, was nehmen wir mit? Bitcoin ist besonders, weil es das erste wirklich dezentrale, zensurresistente Geld ist. Und durch diese feste Begrenzung ist es eben inflationsgeschützt.
Ja, es ist diese faszinierende Mischung aus Technologie, also der Blockchain, Ökonomie, dieser Knappheit und fast schon Philosophie. Ein System, das ohne zentrale Autorität funktioniert und trotzdem Vertrauen schafft.
Ob jetzt als Wertspeicher, vielleicht auch irgendwann noch als Zahlungsmittel oder als Werkzeug für mehr finanzielle Freiheit, Bitcoin hat die Art, wie wir über Geld nachdenken, definitiv verändert.
Absolut. Und das führt vielleicht zu einem letzten Gedanken zum Weiterdenken. Bitcoin hat ja bewiesen, dass solche komplexen Systeme für Wert und Vertrauen auch ohne zentrale Kontrolle funktionieren können. Einfach basierend auf Code und Mathematik.
Mhm.
Und wenn das für etwas so Fundamentales wie Geld möglich ist, dann stellt sich doch die Frage, in welchen anderen Bereichen unseres Lebens könnten ähnliche dezentrale Ansätze vielleicht traditionelle Mittelsmänner oder Hierarchien herausfordern oder sinnvoll ergänzen?
Stimmt, das geht weit über Bitcoin hinaus.
Genau, eine Frage, die uns sicher noch länger beschäftigen wird.
Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn euch unser Gespräch gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Schreibt uns auch gern in die Kommentare, was eure Meinung zum Thema ist. Wir sind gespannt. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.